Herr Jesus Christus, wir leben in einer Zeit, die so unbeständig ist, egal auf welchem Gebiet. Es gibt nichts wirklich, worauf man sich verlassen kann, wo man rechnen kann und zuversichtlich sein kann. So wird es sein, so wird es passieren. Das, was früher noch fest war und womit man gerechnet hat und womit man rechnen konnte und sicher schien, ist heute nicht mehr so. Und für die Welt und für die Menschen ist es erschreckend. Es ist eine erschreckende Zeit, in der wir leben. Für deine Kinder aber ist es nicht erschreckend, weil du sagst selbst, erschreck nicht. All das muss geschehen. Und wir haben in dir eine Wahrheit. Wir haben in dir einen Felsen. Wir haben in dir etwas, was unveränderlich ist, was steht und besteht und was wir unsere Zuversicht setzen können, weil es ändert sich nicht. Und das trifft so ein, wir können uns auf dich verlassen. Wir können uns auf dein Wort verlassen und das haben wir. Über die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch hast du deinen Willen uns offenbart und wir können uns auf dieses Wort verlassen. Und ich danke dir, Herr, dass du bis heute redest und uns dieses Wort öffnest und dass wir verstehen dürfen, was gewisslich passieren wird. Danke, Herr, dass wir in dieser Art und Weise auch an diesem Mittwochabend dein Wort studieren dürfen können, gemeinsam in dieser Lerngemeinschaft. Und wir bitten um deinen guten Heiligen Geist, offenbare es, bestätige es in den Herzen. Herr, wenn es in deinem Sinne, in deiner Wahrheit ist, Herr, lass es zu Freude werden, zu Gewissheit werden, zum Glauben werden, vor allem auch zur Ruhe und zum Frieden inmitten dieser turbulenten Zeit. Das ist mein Gebet, Herr, für mich mein Gebet, für deine Kinder, für deine Gemeinde. Danke, dass ich es von dir bitten darf. Amen. Liebe Geschwister, bevor wir in die anderen Teile der Schrift bei dem Studium gehen, auch heute wieder, darf ich euch bitten, mit mir wieder 2. Petrus aufzuschlagen, Kapitel 2, die Verse 4-8 möchte ich euch nochmal lesen, damit wir immer noch verstehen, in welchem Zusammenhang wir über diese Dinge nachdenken, über die wir reden und über die ich heute auch mit euch nachdenken möchte und zu den Bibelstellen, zu denen ich euch wieder führen möchte. Lasst uns als Einstieg nochmal die Verse 4-8 lesen. Da heißt es, Petrus schreibt, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als 8 neben 7 anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Bis dahin, Vers 8. Vers 9 kommt noch. Lass uns nur ganz kurz uns erinnern, um was geht es hier. In diesem Abschnitt, vor allem der letzte Satz in Vers 3 und dann bis 9, das ist der Abschnitt, in dem es um den falschen Glauben geht, beziehungsweise um die Folgen des falschen Glaubens. Hier wird uns das Gericht angekündigt und versprochen, dass über die ergeht, die den falschen Glauben lehren und unter die Kinder Gottes bringen und eben die Verführung herbeiführen. So, das Erste ist, wir bekommen die Garantie, dass das Gericht über diesen falschen Lehrer und die falschen Propheten definitiv kommen wird, die Gewissheit des Gerichts, das ist Vers 3 in dem letzten Teil. Dann haben wir 3 Beispiele und die habe ich euch vorgelesen, die 3 Beispiele, Vers 4 bis 8, die 3 Beispiele des Gerichts und dann Vers 9 und das ist, was ich heute nicht gelesen habe, das machen wir dann, wenn wir dann hinkommen, dann haben wir das Muster des Gerichts. Also nochmal kurz als Erinnerung, dass wir wissen, was es hier geht. Hier geht es um das Gericht und wir beschäftigen uns gerade mit Vers 4 bis 8 und haben 3 Beispiele, an denen wir daran erinnert werden und beziehungsweise die Gewissheit bekommen, Gott wird sie richten. Der Zweck dieser 3 Beispiele ist, wie gesagt, zu einem, diese von der Gewissheit, von der er sprach, dass das Gericht nicht zögert, es wird kommen, es schlummert nicht, diese Gewissheit nochmal zu belegen. Diese 3 Beispiele sollen so nochmal
bestätigen und uns aufzeigen. Gott hat es schon mal getan, darum wird es auch nochmal geschehen. So an diesen drei Beispielen soll die Gewissheit gefördert werden. Warum ist es gut für uns als Kinder Gottes, diese Gewissheit zu bekommen? Für die Welt und für die Ungläubigen ist das natürlich ein Schrecken, wenn sie vom Gericht hören. Für uns, die wir die Kinder Gottes sind und wie Lot als Gerechte in dieser Welt, die gerechte Seele leidet, wenn sie permanent drunter lebt, wenn sie permanent das erlebt und sieht und hört und dem ausgesetzt wird, sagt und ermutigt uns die Schrift, dass das nicht spurlos vorübergeht. Gott wird diese Ungerechtigkeit, er wird richten. Andersrum, er wird für die Seinen Gerechtigkeit aufrichten. Das Leiden ist hier, es ist nicht umsonst. Und Gott sieht unser Leiden und er wird das rächen. Das ist eine Gewissheit, dass Gott unser Leiden da nicht übersieht. Wir bekommen also diese Gewissheit, es wird kommen. Dann zeigen uns diese drei Beispiele auch den Grund, warum Gott die Menschheit richten wird, warum nochmal ein Gericht kommen wird. An drei verschiedenen Beispielen werden uns drei verschiedene Aspekte aufgezeigt, warum Gott die Welt richtet. Es ist nicht ein Aspekt, sondern drei verschiedene, darum drei verschiedene Beispiele. Ein Beispiel ist der Engel, das hat was mit dem Verlassen ihres Platzes, ihres Dienstes. Es hat was mit der alten Welt, das hat was mit der Gottlosigkeit, mit der Boshaftigkeit und mit der Gewalt der Menschheit, des gefallenen Fleisches zu tun. Und das hat etwas mit Sodom und Gomorra, hat was mit der Unmoral und mit der sexuellen Verdorbenheit der Menschheit. So, drei Beispiele werden uns genommen und drei verschiedene Gründe aufgezeigt, warum Gott diese Welt richtet und richten wird. Es ist nicht ein Thema nur, das Laufen in dem fremden Fleisch her. Das ist nicht ein Thema, warum Gott die Welt richtet, sondern Petrus zeigt uns die Auswirkungen dieser falschen Lehre und die ist gewaltig. Das zeigt sich auf verschiedenen Gebieten. Also, das Erste, wir bekommen die Gewissheit an drei Beispielen. Wir lernen etwas über den Grund des Gerichtes an diesen drei Beispielen. Und das wichtig ist, wir lernen, wen das Gericht trifft und wen nicht. Auch an diesen drei Beispielen. Also wer wird dieses Gericht empfangen und dann aber auch wer nicht? Und das ist sehr ermutigend und sehr tröstlich, wenn man weiß, zu wem man gehört. Ja? Also aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wir haben in der letzten Bibelstunde uns mit dem ersten Beispiel angefangen auseinanderzusetzen, und zwar mit dem Gericht der Engel und ihrer Sünde. Was haben sie getan, dass Gott sie dem Gericht übergeben hat? Was war ihre Sünde? Beziehungsweise wir haben mehr darüber nachgedacht, was haben sie nicht getan? Und indem wir uns das angeschaut haben, was sie nicht getan haben, was man ihnen unterstellt, dass sie es getan haben, indem wir das angeschaut haben, haben wir uns zugleich aber auch mit dem zweiten Gericht schon viel intensiver beschäftigt, und zwar mit dem Gericht der alten Welt. Denn viele Ausleger, die sagen ja, die Sünde der Engel, die sie begangen haben, warum Gott sie gerichtet hat, dass sie dem fremden Fleisch nachgelaufen sind. Also Engel haben Frauen genommen, haben mit ihnen geschlafen und sogenannten Supermenschen gezeugt. Die Riesen der Vorzeit. Und dass Gott aufgrund dieser Sünde der Engel die alte Welt eben richten musste, weil er diese Art der Menschheit ausgerottet hat. So, das wird oft gesagt und gelehrt. Und somit wird das Gericht der alten Welt zusammen mit dem Gericht der Engel in Verbindung gebracht, beziehungsweise das ist das ein und dasselbe. Aber das ist eben nicht ein und dasselbe. Und da habe ich letzten Mittwoch euch da hineingenommen, um euch aufzuzeigen, da ist nicht die Rede von diesen anscheinend irgend so eine Geschichte. Da geht es um was anderes. Aber dadurch, dass wir natürlich uns angeschaut haben, was haben die Engel, haben sie es wirklich getan oder haben sie es nicht getan, haben wir uns automatisch auch mit dem Gericht der alten Welt beschäftigt. Warum hat Gott diese alte Welt gerichtet? Und der Beleg für viele Ausleger, und ich habe nichts dagegen, dass die Dämonen gerichtet werden. Ich habe nichts dagegen, dass der Satan seine Strafe bekommt. Aber dann dachte ich, ob das so richtig ist, ihnen etwas anzukreiden, was sie nicht getan haben. Nochmal, wir haben immer wieder im Neuen Testament, ob Petrus oder Judas sagen, dass selbst die Engel oder die Michael, der hohe Engel, es kein lästerliches Wort gegen ihn gesprochen hat. Man sagt, der Herr schelte dich. Also mit gebührendem Respekt, mir scheint das echt so respektlos hier, aufgrund anscheinend zwei Stellen, ihnen so eine Sünde zuzuschreiben, Wobei ich meine, dass die weit größere, schlimmere Sünde gar nicht da erwähnt wird. Das, was wirklich verachtenswert, was wirklich dazu geführt hat, dass Gott sie richtete, das muss man sich anschauen. Zwei Bibelstellen werden herangezogen, um zu belegen, dass die Engel diese schlimme Sünde getan haben und im fremden Fleisch nachgelaufen sind. Die eine Stelle ist Judas 7. Ich hoffe, dass das jetzt, dass ihr diese Stellen kennt. Und wir haben, und ich hoffe so sehr, gesehen, oder ich habe es gesehen, ich hoffe, ihr habt es mitgesehen, dass da nicht darum geht, dass die Engel dem fremden Fleisch nachgelaufen sind wie Sodom und Gomorra, sondern die umliegenden Städte das getan haben. Ich sage, dass Judas 7 genau das sagt, das haben sie nicht getan. Judas 7 belegt, dass es nicht diese Sünde war und welche es sie war. Dazu werden wir kommen und auch dann nochmal Judas 6 lesen. Was war die eigentliche Sünde? Und die zweite Stelle ist in 1. Mose 6. Das ist dieser Abschnitt, wo die Riesen entstanden sind, weil die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind und sie geheiratet haben. Die haben nicht einfach nur Geschlechtsverkehr gehabt und haben sich welche ausgesucht. Da heißt es in dem Zusammenhang, sie gingen hin und heirateten sie. Da geht es um Heiraten. Das ist so der ganze Kontext und das ganze Thema. Hier geht es um Mischehen. Und was hat es mit diesen Mischehen nochmal zu tun? Und ich halte es für notwendig, oder vielleicht mehr, also ich halte es für notwendig, wie weit ihr es für notwendig haltet, hoffe ich, werdet ihr gleich sehen. Ich möchte gern mit euch dann nochmal zurück. Ja? Ich habe euch letztes Mal da hineingenommen, war viel auf einmal, und ich weiß nicht, was es mit euch gemacht hat. Vielleicht war das euch schon längst klar in dieser Art und Weise, aber ich dachte, ich nehme euch da noch mal hinein, wiederhole es in gewisser Weise, aber vertiefst noch ein paar Stellen, und damit es klar und fest bei uns ist, was wird uns da berichtet? Liebe Geschwister, diese ersten Zeilen der Bibel, die sind so grundlegend, die sind so wichtig, und wenn da schon man schief rauskommt, dann ist das Ende weit verfehlt. So, da müssen wir sehr gerade bleiben. Um was geht's da eigentlich? Ich nehme euch erstmal noch mal in Kapitel 3 hinein, nur ganz kurz, okay? Kapitel 3, wir sind beim Sündenfall und die Folgen von dem Sündenfall. Und ich erinnere euch nochmal, was Gott gemacht hat. Nachdem die alte Schlange, also der Satan, die Menschheit verführte, dann spricht Gott Gericht aus. Und ich nehme euch in Vers 14 nochmal hinein, Kapitel 3, Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. So, das erste, Gott verflucht. So wie er später Kain verflucht, verflucht er die Schlange. Was ist ihr Fluch? Sie ist auf die Erde gebunden. Sie wird den Staub der Erde fressen, den Staub des Erdbodens. Das ist für uns wichtig, um später zu verstehen, was das Gericht Gottes über die Schlange ist und was bedeutet, dass diese Schlange, der Teufel, der Satan, hinausgeworfen ist auf die Erde. So, Gott schmeißt oder begrenzt den Einflussbereich der Schlange, und zwar auf die Erde. Also bekommen wir den ersten Hinweis des Fluches über die Schlange, denn vorher war der Einflussbereich weit größer, hier wird er begrenzt auf die Erde. Und dann heißt es, Vers 15, als nächstes spricht Gott und sagt: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und das mir ist wichtig, dass wir das hier nochmal verstehen und uns daran erinnern. Gott setzt Feindschaft zwischen der Nachkommenschaft vom Teufel, vom Satan, und zwischen der Nachkommenschaft von der Frau. So, es gibt zwei Geschlechter, die uns vorgestellt wird, und um die geht es. Die eine ist die Linie Kains, das ist die Linie der Verfluchten, der Gottlosen, der bösen Menschheit, der gefallenen Menschheit, die Mörder und Lügner von Anfang an sind. Das ist die Linie Kains, und da gibt es eine andere Linie, die Linie der Frau. Und von dieser Linie der Frau kommt dann später der Seth und dann diese Linie bis zu Jesus Christus, und dann seiner Gemeinde und letztendlich hoffentlich ihr alle. So, und Gott sagt, es gibt zwei Linien. Und Gott setzt Feindschaft. Es ist nicht so, und der Satan wird dann die andere Linie hassen, sondern Gott setzt Feindschaft, und das ist für uns wichtig. Er sagt, die eine Linie, die Linie des Satans, also die Nachkommenschaft des Satans, der gefallenen Menschheit, steht nicht in der Freundschaft zu der Linie der Kinder Gottes. Das Prinzip müssen wir verstehen. Es ist nicht so, ja, alles okay, ah, schön, dass du da bist, sondern von Anfang an wird gesagt, Das funktioniert nicht zusammen. Das gehört nicht zusammen. Deswegen setzt Gott Feindschaft zwischen seinen Kindern und den Kindern des Teufels. Gott setzt Feindschaft, um deutlich zu machen, sie gehören nicht zusammen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt also diese Linie Kains und es gibt diese Linie Seths. Kein steht für die gefallene Menschheit. Kein steht für die Boshaftigkeit der Menschen. Und somit steht kein repräsentativ für die Verfluchten, für die Linie des Satans. Das ist seine Generationsfolge oder seine Nachkommenschaft steht hier symbolisch. Eine Hand bleibt hier und die andere Hand schlägt mit mir 1. Johannes 3, Vers 12. Ich möchte euch kurz zeigen, für wen Kain steht, was die Bibel über Kain sagt. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 11 nehme ich euch hinein. Da heißt es, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr einander lieben sollt. Okay? Ich hoffe, das ist mittlerweile sehr klar für uns. Was macht Kinder Gottes aus? Dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Zeugnis, wir sind Nachkommenschaft. Nachkommen von wem? Von Jesus. Meine Jünger, so, das sagt Jesus. So, woran wird die Welt erkennen, dass sie zu mir gehört und nicht zum Satan? Ihr habt Liebe untereinander. Das ist ein Erkennungszeichen. Und dann sagt er, Vers 12, nicht wie Kain. Jetzt kommt Kain ins Spiel. Sagt, nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. So, schaut mal, nicht wie Kain. Interessant, das Beispiel, gleich, das ist der erste Nachkomme Adams. Und er sagt, nicht zu sein wie er. Und schaut mal, für was steht Kain? Der aus dem Bösen war. Nicht der Böse war. Hier heißt nicht, und er war, seid nicht so wie Kain und seid nicht so böse wie er, sondern er war aus dem Bösen. Warum so genau hinschauen? Aus wem war er? Wer ist das Böse? Wer steht für das Böse? Das ist der Satan. Der Kain gehörte zu dieser Nachkommenschaft, der Kain gehörte zu der Linie und er war aus dem Bösen. So, schaut mal, es geht weiter, der zweite Satz. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das ist die Feindschaft. Da ist ein Gerechter vor Gott und da ist ein Böser vor Gott, Ungerechter vor Gott. Und das ist die Feindschaft, und die existiert, bis heute existiert. Geht mit mir in Johannesevangelium. Das ist Johannesevangelium, Kapitel 8. Bevor Johannes diese Zeilen geschrieben hat, hat er das im Evangelium in einer anderen Weise geschrieben, hat das aber auch noch überliefert, was Jesus gesagt hatte. In Johannesevangelium, Kapitel 8, ab Vers 43. Also erinnert euch oder behaltet es im Hinterkopf, Kain war aus dem Bösen. Nicht er war nur böse, er war aus dem Bösen. Jetzt Vers 43 heißt, warum versteht ihr meine Sprache nicht, sagt Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäern, zu den Juden. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das ist genau das. Warum hört ihr nicht auf mich? Warum glaubt ihr mir nicht? Warum versteht ihr mich nicht? Es gibt einen Grund. Ihr seid nicht die Linie. Ihr seid nicht aus Gott, sondern ihr seid aus dem Teufel. Das ist der Grund. Ihr gehört zu dieser Nachkommenschaft. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und wie zeigt sich das? Schaut mal. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun? Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Jetzt verstehen wir, warum. Was war von Anfang an? Was hat Satan von Anfang an getan und was war sein erster Nachkomme, der genau das getan hat, was der Satan tut? Mord. Mörder von Anfang an. Kain. So, das ist die Bezeichnung aus dem Vater, dem Teufel. Kain steht für diese Nachkommenschaft. Er steht für die aus dem Teufel sind. Er repräsentiert diese Nachkommenschaft. Ich lese mit euch weiter. Dann heißt es, war Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinen eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also, er ist ein Mörder und er ist ein Lügner, verdreht die Wahrheit, Von Anfang an wird die Wahrheit, das heißt die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über sein Wort, die Wahrheit über Gottes Wesen, Gottes Auftrag, all das, es wird verdreht. Und das macht der Satan, von Anfang an tut er das und er bringt die um, die Gott gehören. Er bringt die Gerechten um, die hasst er. Ich lese noch schnell weiter, Vers 45, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht, wer von euch überführt mich einer Sünde, wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Es gibt zwei Linien, diejenigen, die aus Gott sind und diejenigen, die nicht aus Gott sind. Und kein steht nicht für die Linie, die nicht aus Gott sind. Er ist aus dem Bösen. Der Böse ist der Teufel. Judas Kapitel 11, das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, weil wir da kommen, spricht Judas, dass wir nicht den Weg Kains gehen und dann sagt dann Biliams und noch dann, wir werden es noch lesen, aber er redet von dem Weg Kains, es ist ein bestimmter Weg, den man geht, es ist ein Lebensstil, den man geht. Geht mal zurück zum 1. Mose. Also, wir beginnen, gedanklich nochmal, Gott, wir haben den Sündenfall und Gott setzt Feindschaft zwischen eben diesen zwei Nachkommen. Das heißt, die, die aus Gott sind und die, die nicht aus Gott sind. Und sagt, die gehören nicht zusammen. Das ist, was Gott sagt. Die sollen nicht zusammen sein. Feindschaft muss zwischen ihnen herrschen. Keine gute Beziehung. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Es ist nicht so, dass wenn das Gute mit dem Bösen zusammenkommt und sich vermischt, dann alles gut wird. Was heute so man glaubt. Im Gegenteil, dann ist genau das andere und da wird das Gute böse. Das ist die Wirkung. Und Gott sagt, nein, das darf eben nicht passieren. Wisst ihr, was die Übersetzung oder die Bedeutung von dem Namen Kain ist? Kain bedeutet Gewinn. Oder Kain, man kann es auch übersetzen, Erworbenes. Eva sagt zum Beispiel, denn mit dem Herrn habe ich kein erworben, mit dem Herrn habe ich Gewinn gemacht. Es geht, die Bedeutung ist hervorbringen, Gewinn machen. Dafür steht kein. Denkt mal ein, zwei Sekunden mit mir darüber nach, was es bedeutet, für was kein steht. Für eine Menschheit, für eine gefallene Menschheit, die den Vater als Teufel hat. Und wisst ihr, was bei dieser Menschheit immer geht? Um Gewinn. Gewinn machen. Etwas hervorbringen. Selbst etwas schaffen. Erschaffen. Das ist diese Generationsfolge. Ich habe euch in Kapitel 4 im 1. Mose, ab Vers 17, habe ich euch letztes Mal schon mal auf das Geschlechtsregister Kains aufmerksam gemacht, oder? Auch jetzt will ich jetzt nicht komplett lesen, obwohl es jetzt nicht arg viel ist. Aber wenn wir das durchlesen, das Geschlechtsregister, dann wisst ihr, was wir da sehen? Am Ende endet das Geschlechtsregister und ich lese es vielleicht euch das vor. Vers 24. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Wisst ihr, wie man das andersrum zusammenfassen könnte? Hochmut. Wisst ihr, was das geht? Erstmal nicht. Nicht so arg. Uns wird das Geschlechtsregister von Kain vorgestellt, von dem, der, bei dem es letztendlich immer um was geht, gewinnen, erschaffen. Und dann wird uns in diesem Geschlechtsregister gesagt, dass er zum Beispiel der Erste ist, der eine Stadt erschaffen hat, der eine Stadt gebaut hat. So, Architektur und all das, was damit zu tun hat. Uns wird ein weiterer aus seiner Linie erzählen. Das ist der Erste, dem eine Frau nicht gereicht hat. Da musste sich zwei holen. Dann wird uns der Nächste vorgestellt, der Musik, also die Musikinstrumente wie Zither und Flöte erfunden hat. Da sind wir sehr schnell im Bereich Musik und Kunst. Da wird uns ein anderer vorgestellt, der Metall und Kupfer und das alles erfunden hat. Um was geht's da? Man könnte es so zusammenfassen, 1. Johannes 1, Vers 30, 1, Vers 16. Begierde der Augen, Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Das ist die Sünde der Welt, das ist die Weltlieben. Das ist eine Zusammenfassung in dem Geschlechtsregister. Was ist die Nachkommenschaft, was bringt diese Nachkommenschaft von Kain hervor? Sie lebt in dieser Welt und wisst ihr, was sie macht? und um was immer geht, bis heute, Gewinn. Darum geht's. Erschaffen, erbauen, erfinden. So, und je mehr, und dann entsteht Kultur, es entsteht Kunst, es entsteht Wirtschaft. Das ist eine interessante Zusammenfassung der Nachkommenschaft Kains in einer Zusammenfassung, was die Welt eigentlich ausmacht. Das ist nur nicht alles, aber es ist einiges davon drin. Das heißt, uns wird gesagt, Gott sagt, das ist Feindschaft, das ist die Linie der Schlange. Und uns wird kein vorgestellt und dann wird uns gezeigt, was sie ausmachen. Liebe Geschwister, es ist doch interessant, wenn man dann die Linie Seth und anschauen. Schaut mal, für was Seth steht. Ja? Ab Vers 25, Kapitel 4 noch einmal. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gegeben. Da war doch ein Nachkomme, Kain war noch da. Aber Gott hat gesagt, nein, ein anderer muss kommen. Das ist nicht die Linie, das ist nicht, was ich will. Das heißt, Kain steht für den Menschen, für den ersten Menschen, für den gefallenen Menschen. Und Gott sagt, ich mache einen neuen. So, das ist der irdische Mensch, zuerst das Irdische, zuerst das Seelische, dann das Geistliche, dann das Himmlische. So, da haben wir das Erste und der Erste. Er erbt nicht, er ist nicht das Eigentliche, er ist Fleisch. Darum begrenzt auch Gott auch dieses Fleisch. Darum sollen seine Jahre 120 Jahre betragen, denn er ist ja auch Fleisch. Gott begrenzt den gefallenen Menschen und das ist nicht das Eigentliche. Und Seth ist es, Gott gibt einen anderen an seine Stelle sozusagen. Ein anderer kommt und wir, und ich hoffe, das ist hängen geblieben, Diese Linie Seths ist eine andere Linie, denn ab diesem Moment beginnt auf einmal das Menschengeschlecht in dieser Linie Gott anzubeten. Vorher gab es das nicht, Gott anzubeten. Vorher ging es nur darum, Gewinn zu machen, sich auf dieser Welt zurechtzufinden und die Welt sich zurechtzuschaffen in diesem Sinne. In dem teuflerischen Sinne. Und hier beginnt eine Linie. Und ich lese auch wiederum das Geschlechtsregister nicht durch. Wahrscheinlich habt ihr schon mehrmals getan. Wenn nicht, lest euch nochmal durch. Wenn ihr die Linie Adams über Seth jetzt lest, was taucht da nicht auf? Keine einzige Errungenschaft. Ich habe euch darauf hingewiesen, wir haben da diese gewaltig große Männer in dieser Linie. Glaubt mir, also wenn ich 800 Jahre, 900 Jahre lebe, ich könnte mir vorstellen, ich hätte einiges da entdecken können. Einiges auch erschaffen können, einiges auch auf die Beine bringen können. Man könnte all das bei denen alles erwähnen. Kein einziger Verweis, so wie bei Kain. Ist doch interessant, oder? Da haben wir ein Geschlechtsregister, von denen heißt es, der hat das erfunden, der hat das erfunden, der hat das erfunden. Hier haben wir ein Geschlechtsregister, dann lesen wir nichts, was sie erfunden haben. Aber was lesen wir? Es beginnt, denn da fing man Gott anzubeten. Und mittendrin taucht einer auf, denn Henoch wandelte mit Gott. Versteht ihr, was uns gezeigt wird? Es sind zwei Linien. Die eine Linie, das ist die Linie der Menschen dieser Welt, und das ist die eine andere Linie, das ist die Linie der Menschen Gottes. So, das ist das Erste. Zwischen diesen beiden Linien wird Feindschaft gesetzt und Gott setzt diese Feindschaft. Die gehören nicht zusammen. Doch am Ende dieser Linie, interessant, schaut mal, wer war so der Letzte der alten Welt? Wie hieß er? Der hieß Lamech. Wisst ihr, wie alt er geworden ist? 777 Jahre. Nicht ohne Grund ist diese Zahl da. Schaut mal in Vers 31. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre, habe ich mir angemalt. Ich liebe diese Zahl. Und jetzt kommt sie dreimal vor. So, er, dieser Lamech, hatte einen Sohn. Und dieser Sohn hieß Noah. Noah war der einzigste Mensch, der die alte Welt kannte. Und die neue. Er war in der alten, als die gerichtet wurde, und war der Erste, der in die neue Welt hineingegangen ist. Und warum? Weil Noah Gunst bei Gott gefunden hat. Noah kommt aus dieser Linie. Von Noah, wie gesagt, kommen wir zum Abraham, von Abraham kommen wir noch zum David, von David kommen wir zu Jesus. Ist so. Aber was ist passiert? Und jetzt, darum geht es nochmal. Was ist passiert? Wir sind hier am Ende des Lebens von Lamech ist der Zustand der Menschheit so katastrophal, dass er den Namen Noah gibt, um daran zu erinnern. Mühsal, Mühsal, Mühsal. Sünden, an die Sündenfall und die Erinnerung an den Sündenfall. Dafür steht Noah. Die alte Welt ist gefallen. Aber wie konnte es sein, nochmal als Erinnerung für euch, ich habe es letztes Mal auch schon mal gesagt, wie konnte es sein, dass obwohl jetzt, klar, die Menschheit ist gefallen, die Linie Kains, Verdorbenheit der Menschheit, aber da ist doch was Neues entstanden, da ist doch eine neue Linie. Warum trotzdem die Notwendigkeit des Gerichts? Warum hat Gott die alte Welt nochmal gerichtet? Weil er am Ende und zu den Tagen Noahs, nachdem sein Vater gestorben ist, einer der letzten Riesen sozusagen, aus der alten Welt, in der neuen Welt gab es auch noch ein paar, als er gestorben ist, war der Zustand der Welt so katastrophal, dass Noah und nur 7 seiner Familienmitglieder vor Gott als gerecht erfunden wurden. Und sie wurden nur deswegen als gerecht erklärt, weil sie zu seiner Familie gehörten, nicht weil sie so gut waren. Noah war der Einzige, der vor Gott als gerecht erklärt wurde. Und weil er als gerecht erklärt wurde, hatte seine Familie das Glück, gerettet zu werden. Glück nicht. Ist kein Glück, das große Vorrecht, so weil sie dazugehörten. Wir verstehen auch Noah, ein Bild auf Christus, aber wie konnte das passieren? Und nochmal, ohne jetzt da in die Verse hinein, zu tief hineinzugehen, warum? Weil sich das Geschlecht Kains, oder andersrum, weil sich das Geschlecht oder der Same der Frau, der Same Seths, sich mit dem Geschlecht Kains, die Same der Schlange vermischt hat. Das ist der Grund, warum trotzdem die Welt gerichtet und vernichtet wurde. Weil die Menschen hingingen, die Söhne Gottes, das heißt aus der Linie Seths, und gingen zu den Töchtern der Frauen, das ist der Linie Kains. Und darum wird uns doch auch dieser Kontrast gegeben. Und darum wird auch geredet von Söhne Gottes, damit uns klar ist, warum war das so schlimm? Warum war das so schlimm, dass sie hingingen und sich die aussuchten, die wollten? Sie waren Söhne Gottes. Gott hat Feindschaft aufgestellt zwischen den Frauen der Welt. Das ist keine gesunde Beziehung. Nochmal, die haben geheiratet, also das war keine Hurerei. Also die haben sich Frauen genommen. Das ist jetzt nicht, das war nicht das Schlimme. Die Frage ist nur, wen haben sie sich als Frauen genommen? Nicht, dass sie geheiratet haben und Kinder kriegen. Das ist nicht das Problem. Sondern wem haben sie sich ausgesucht? All die sie wollten. Und zwar aus allen, die sich auf dieser Welt. Und das ist der Grund, warum die alte Welt gerichtet und warum Gott die alte Welt vernichtet hat. Sie vermischten sich und je länger das dauerte, knapp 2000 Jahre. Wir sind hier am Ende. Schaut mal, wir sind Kapitel 6, richtig? 2000 Jahre Menschheitsgeschichte ungefähr. Wir kriegen nicht viel mit, oder? Da ist einiges passiert in diesen 2000 Jahren. Wir haben andere Berichte von 2000 Jahren dann, von Abraham auf Jesus ungefähr. Und dann haben wir nochmal von Jesus bis heute auch nochmal 2000. Können nur vom Gespür, was alles in der Menschheitsgeschichte passiert. Aber es dauerte keine 2000 Jahre oder 2000 Jahre. Und das Menschheitsgeschlecht war komplett verdorben. Ihr versteht, warum ich glaube, dass Jesus bald kommt? Es braucht nicht mehr Zeit, bis das Menschengeschlecht durch und durch verdorben ist. Und wisst ihr, warum? Weil wenn Kinder Gottes sich vermischen mit den Kindern der Welt und sagen, ist doch nicht schlimm. Was haben denn die falschen Lehrer getan? Genau das. Es ist überhaupt kein Problem. Eine Theologie, eine Lehre, das ist nicht schlimm. Mit Sünde zu leben, in Sünde zu leben, das ist überhaupt kein Problem. Die Folge, ein verdorbenes Geschlecht. Verdorbenes Geschlecht. Das Problem sind Mischehen. Und die Mischehen in dem Sinne, das Problem ist, wenn Ungerechtigkeit mit Gerechtigkeit zusammenkommt. Oder wenn es, lasst mich das vielleicht vorlesen in 2. Korinther Kapitel 6. Das ist eine gute Zusammenfassung von dem, was diese Zeit ausmacht und was unsere Zeit heute genauso auch ausmacht und warum Gott die alte Welt richtete. Wir sind jetzt im Prinzip beim zweiten Gericht. Warum hat er die alte Welt gerichtet? Und darum wird er auch die neue Welt, oder das heißt diese Welt, in der wir leben, genauso richten. 2. Korinther Kapitel 6, ich lese euch ab Vers 14. Geht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben die Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft Pflicht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wiederhol's, scheint wichtig zu sein. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist genau das. Das geschah damals. Und darum hat Gott die alte Welt gerichtet, weil die Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit sich vermischt hat. Ungläubigen mit Ungläubigen sich vermischt haben. Und was kommt dabei raus? Zurück zu 1. Mose 6. Ein Menschengeschlecht, dessen Trachten des Herzens von Jugend auf nur böse ist. Nochmal, warum richtete Gott die alte Welt? Nicht, weil Engel mit Menschen Kinder zeugten. Nein, sondern Vers 5, Kapitel 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und all das Sinnen ihrer Gedanken des Herzens böse den ganzen Tag. Für was steht Kain? Er war aus dem Bösen. Das ist das Menschengeschlecht, das entstanden ist. Die gefallene Menschheit zum zweiten Mal. Nicht nur im Garten Eden bei Adam und Eva, sondern hier in der Linie Seths. Liebe Geschwister, es muss uns klar sein, wenn Gott Noah nicht bewahrt hätte, wäre es vorbei. Die Linie wäre durchbrochen. Das wäre es. Keine Nachkommenschaft, kein Erlöser. Aber er hat doch versprochen, der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zermalmen, oder? Gott muss bewahren. Und Gott bewahrt, es ist immer ein kleiner Rest. Denn die meisten wollen mit Gott nichts zu tun haben. Sie lieben in diese Welt, sie wollen ihren Gewinn machen wie Kain. Erobern, erschaffen, erfinden, darum geht's. Wirtschaft, Kunst, Musik, Eisen, Gas, Öl, darum geht's in der Welt. Darum geht's. Menschen böse. Und dafür morden sie, oder? Dafür töten sie. Ohne dass ich politisch werde. Das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt, in der wir leben. Darum geht's. Darum geht's. So, der Grund, warum Gott die Welt also richtet, ist die Bosheit der Menschen. Es geht um ihre Bosheit. Schaut mal in Vers 11. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Also, das Menschengeschlecht ist durch und durch verdorben gewesen. Was zeichnet die Verdorbenheit? Boshaftigkeit und Gewalt. Das ist, was immer hier wieder erwähnt wird. Vers 13 vielleicht noch als Bestätigung. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist für mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Der Mensch ist ein gewalttätiger Mensch. Er holt sich, was er will. Ihm geht es um seinen Profit, ihm geht es um seinen Gewinn. Und wenn es nicht kriegt, dann tötet er dafür. Das ist der Zustand. Aber das ist nicht nur einer, sondern am Ende hier, am Ende von den Tagen Noahs, die ganze Erde ist so erfüllt. Und dann sagt Gott, ist genug. Und Gott richtet diese alte Welt. Wir merken, wir haben ein Beispiel des Gerichts der alten Welt und 1. Mose 6 und ist im Kontext von dem alten Gericht und der Botschaft der Menschen ist und nicht in erster Linie der Sünde der Engel. So, darum geht es. Und wir lernen jetzt schon und sind schon beim zweiten Beispiel, obwohl wir das erste Beispiel anschauen, verstehen wir, warum Gott die Welt richtet und warum auch diese Welt genauso richten wird, weil genauso geht es in dieser Welt zu. Und das spitzt sich immer mehr zu und es wird immer mehr und immer mehr. Interessant ist, dass unser Herr Jesus Christus, als er sein Kommen vorausgesagt hat, wisst ihr, was er gesagt hat? Es wird so sein wie in den Tagen Noahs. So, zwei Gedanken und eine kurze Erklärung. Wenn es bedeutet würde, es wäre so wie in den Tagen Noahs und nach der Auslegung, viele Ausleger, dann müssten die Engel kommen und wieder mit Frauen schlafen und komische Riesen müssen entstehen. Das wäre es, wenn Jesus sagt, in den Tagen Noahs, und wenn das das Problem war, dann vielleicht sind die ganzen Filme doch wahr. Vielleicht sind das keine Schauspieler, vielleicht sind das wirklich so Supermänner. Nein, das kann es nicht sein. Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium. Lass uns mal kurz das anschauen, was Jesus sagt. Und ich finde es bemerkenswert und zugleich herrlich. Und ich hoffe jetzt auch erhellend und verstehend, was Jesus da meint. Denn wenn Jesus sagt, so wie in den Tagen Noahs und so bei meiner Ankunft, ja, da müssen wir erstens die Tage Noahs gut verstehen können, damit wir es für heute übertragen können. Sonst ist es schwierig, oder? Sonst können wir es nicht recht einordnen. Mehr blättern als reden. Matthäus 24, ich lese ab Vers 37. Da heißt es, aber wie die Tage Noahs waren. Ich warte noch kurz, ich höre Blätter. Matthäus 24, ab 37, okay? Da heißt es, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Auf die warten wir, oder? Oh, auf die warten wir. So, die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann erklärt Jesus, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da der Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So, erklärt Jesus, was bedeutet in den Tagen Noahs. Jetzt sagt Jesus, so wie in den Tagen Noahs, so wird es sein, so in den Tagen der Flut, also beim ersten Gericht. Und dann erklärt Jesus, worauf müssen wir Acht geben? Was wird gleich sein? Was war das Problem damals? Und was ist das Problem dann auch vor seiner Wiederkunft? Was wird das Problem vor seiner Wiederkunft sein? Und achtet, was er sagt. Sie aßen und tranken und sie heirateten und verheirateten. Okay? Mal verstehen wir, warum Jesus gerade das sagt. Aßen und tranken haben wir bis jetzt noch nicht gelesen. Ich bin noch nicht auf alles eingegangen. Wir können auch das erklären. Hier, das werden wir aber sehen in meinem Petrusbrief noch, was das Leben, um was da geht. In ähnlicher Weise wie das Volk Israel, die standen auf, die saßen, haben sich hingesetzt zum Essen und zum Trinken, standen auf zum Tanzen. So, das ist das. Sie leben ihr Leben in Völlerei und Genusssucht. Darum geht's. Darum geht's. Darauf will ich jetzt nicht explizit eingehen, weil ich auf den zweiten Punkt eingehen möchte, weil das der in den Zusammenhang für uns wichtig ist. Sie heirateten und verheirateten bis zum Tag, da Noah in die Arche ging. Jetzt kann man so lesen, okay, das Leben auf der Welt wird normal stattfinden. Man isst, man trinkt, man heiratet, verheiratet und plötzlich kommt Jesus. Aber das ist nicht, was Jesus sagen möchte. Er sagt, wie in den Tagen Noahs. Was war das Problem in den Tagen Noahs? Die Mischehen. Welche Mischehen? Menschen, Ungläubige, Ungerechte haben sich vermischt mit den Gerechten. Was entstand, was blieb übrig von dem Geschlecht der Gerechten? Nicht viel, gerade mal 8 Seelen. Was hat Jesus gesagt? Wird der Sohn des Menschen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Was bleibt durch diese, bis zu seinem Kommen, eine Generation der Nachkommenschaft Christi? Und diese Zeit hat so seine Helden. Ich kann euch ein paar nennen, für mich Glaubenshelden. Wir können Hebräerbrief lesen von den Glaubenshelden. Ein paar Riesen dieser Zeit, die auch danach. Und sie lebten, um nicht zu erforschen und Gewinn zu machen, sondern und beteten Gott an. Doch am Ende des Kommens Jesu, was wird mit diesem Menschengeschlecht, mit dem Geschlecht der Kinder Gottes passieren? Werden so viele sein? Nein. Warum? Weil die Bibel lehrt, wenn Jesus kommt, gibt es einen großen Abfall. Und was ist der Abfall? Wenn diese Vermischung stattfindet, die Vermischung mit der Welt. Wenn die Wahrheit verdreht wird, wenn Lüge gepredigt wird, wenn die Wahrheit Gottes verdreht wird und Menschen Dinge annehmen, Petrusbrief, darum warnt er ja davor. Wenn man ihnen gesagt wird, das ist alles okay, Wir müssen das Evangelium in die Kultur eingliedern. Kontextualisieren ist das Schlagwort. Das können Sie nicht hören, das können Sie nicht glauben. Wir müssen es Ihnen so verkaufen, wie Sie es mögen. Die Bibel nennt sowas Unzucht, geistliche Unzucht, geistliche Hurerei. Das ist, was die Bibel nennt. Das heißt, wenn die Gemeinde sich verkauft und mit der Welt und ihren... Erinnert euch, Offenbarung Kapitel 2, das Schreiben an Sardes ist das, glaube ich. Darf ich euch ganz kurz zeigen, nochmal. Wir waren da deswegen an dieser Stelle nur ganz kurz. Offenbarung 2, Pergamon, nicht Sardes, Pergamon. Sardes ist das Ergebnis, geistlich tot. An Pergamon heißt es noch, Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, welche die Lehre Bileams festhalten. Erinnert ihr euch, was Bileam getan hatte? Wie brachte das Volk Gottes zum Fall? Mischehen. Genau das war das. So brachte er das Unheil unter das Volk. Da heißt es, der den Balak lehrte, eine Falle für die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen, essen und Unzucht trieben, Mischehen. So, da ist der Zusammenhang, haben wir hier wieder. Und während die Gemeinde in Pergamon nochmal das tolerierte, dass solche da waren, die das gelehrt haben, die gesagt haben, es ist okay, wenn ihr das esst, es ist okay, wenn ihr Unzucht treibt. Ich rede jetzt nicht buchstäblich von Unzucht und Essen, ich rede von geistlichen Missbrauch. Eine falsche geistliche Speise und Vermischung, Heirat mit der Welt. Da waren welche, die haben das gelehrt und die haben eine Falle gestellt, falsche Propheten. Die Auswirkung in Thyatira war, dass sie es dann getan haben. Ich lese ab Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt, falsche Lehre, und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. So, da waren in Pergamon, man tolerierte solche, die Überzeugung hatten. Hier ist jemand da, das ist schon eine Prophetenlehre in der Gemeinde und sie lehrt, genau das zu tun. Und die Folge ist, die ist katastrophal. Schaut mal Vers 23. Ich lese ab Vers 22. Siehe, ich werde sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, schaut mal, wie Gott das bezeichnet. Mit dieser falschen Lehre bedeutet Ehebruch mit Gott zu treiben. Das ist eine Beziehung, die Gott nicht will. Gott hat Feindschaft gesetzt. Und dann heißt es, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Das heißt, das, was das hervorbringt, diese Art von Glauben, dieser falsche Glaube, was bringt es für eine Nachkommenschaft, was bringt es für ein Menschengeschlecht, was für Kinder kommt zur Welt? Tote. Es geht nicht um buchstäblich, dass Gott Kinder töten will. Geistlich tot. Und darum ist Kapitel 3, Vers 1, Sendschreiben an Sardes, und ich lese nur Vers 1 in der Mitte. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, du bist tot. Das ist die Folge, geistlicher Tod. Das heißt, ein Geschlecht wird herangezogen, das hat den Namen, als ob, ist aber nicht, ist tot. Warum? Wir können lesen, Laodicea, um was geht es, um Gold und all das. Verkauf an die Welt. Verkauf an die Welt, an das Tier, dass die Hure Babel reitet, um was geht's? Und da tauchen Flötenspiele und Sitter und da taucht all das auf, was Kain ausmacht, was dieses Geschlecht ausmacht, was Babel ausmacht, eine Stadt, die gebaut wird, auf die man sich verlässt. Gott richtet das. Keine gesunde Beziehung, keine gesunde Beziehung. Gott wird darum die Menschen, er hat es gerichtet und wird das Gleiche auch wieder tun. So, zurück zu Petrusbrief. Könnt ihr mir folgen? Wie gesagt, auch wenn es etwas Wiederholung war, trotzdem, ich halte es, Wiederholung ist in dem Sinne wichtig, damit wir diese Wahrheit wirklich verstehen. Und mir scheint es in diesen Tagen, in denen wir leben, brauchen wir viel Wiederholung. Wir brauchen viel Wiederholung, dass diese Dinge wirklich für uns nicht nur klar sind, sondern dass wir sie nicht vergessen. Also, während wir gerade uns das angeschaut haben, was die Engel nicht getan haben, diese Sünde können wir ihnen nicht ankreiden, sollen wir nicht ankreiden, haben wir uns angeschaut, das zweite Gericht, was die alte Welt getan hat. Von daher haben wir mindestens schon einen Punkt geschafft. Die Bibelstunde auch gleich wieder rum, aber ich nehme euch in das mit hinein, was in der nächsten Bibelstunde wir machen werden. Nächste Bibelstunde ist Ferien, gell? Da bin ich nicht da. In 2 Wochen machen werden. Genau. Also, ich sage euch, was kommt, damit ihr in 2 Wochen wiederkommt. Also nächstes Mal auch wiederkommt. Ruben ist dran, wird bestimmt gut. Und danach machen wir dann in diesem Punkt weiter. Wir müssen uns anschauen, was sie getan haben. Was war ihre Sünde? Ich habe noch ein paar Minuten plus Gebet. Von daher geht mir mit mir in Judasbrief. Wir wollen uns fragen, was ist ihre Sünde gewesen? Und Judas gibt uns eine Antwort. Petrus sagt nun, dass Gott ihre Sünde richtete und sie verwahrte in den Ketten der Finsternis, um auf das Gericht hin. Er sagt nicht, welche Sünde. Judas sagt uns, welche Sünde sie getan haben. Vers 6. Und da nehme ich euch mit hinein, das, was wir dann anschauen werden. Da heißt es, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter die Finsternis verwahrt. So, was haben sie getan? Was war ihre Sünde? Und die Schrift sagt, die Engel haben ihr Herrschaftsbereich nicht bewahrt. So, da müssen wir schauen, was bedeutet das? Was haben sie da nicht bewahrt? Und sie haben ihre Behausung verlassen. Nochmal, viele sagen, die haben den Himmel verlassen, sind auf die Erde und mit den Frauen da zu schlafen. Das ist es nicht. So, sie haben den Herrschaftsbereich nicht bewahrt und haben die Behausung verlassen. Das ist ihre Sünde. Ich lese euch eine Übersetzung nochmal, die ich letztes Mal euch vorgelesen habe, die, finde ich, es gut zusammenfasst. Und ich erinnere euch an die Engel, die die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannten. Gott hat ihnen eine Vollmacht gegeben. Gott hat ihnen einen Bereich gegeben, einen Herrschaftsbereich mit einer Aufgabe. Und Gott hat das ihnen gegeben, aber sie haben diesen Bereich, die haben ihn verlassen. Sie haben es nicht anerkannt. Die haben nicht gesagt, die haben gesagt, das reicht uns nicht. Das ist uns zu wenig. Allein der Gedanke, gell? Wir reden vom Himmel. Wir reden von dem Dienst vor Gott. Die sagen, das reicht uns nicht. Die haben also den von Gott, haben die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannt, sondern den Platz verlassen, an den sie gehörten. Andersrum ausgedrückt, sie lebten nicht ihrer Bestimmung entsprechend. Sie handelten nicht ihrer Bestimmung entsprechend. Sie akzeptierten nicht das, was Gott über sie gesagt hat, andersrum. Sie akzeptierten nicht, wozu Gott sie gemacht hat. Das war die große Sünde der Engel und das Gericht darüber. Gott hat sie geschaffen, Gott hat sie mit einem bestimmten Zweck geschaffen. Er hat ihnen gesagt, was sie zu tun haben, warum sie existieren. Und die haben gesagt, nö, das kann nicht sein. Und da wisst ihr, was im Himmel schon anfing? Die Diskussion um freien Willen. Und all diese ganze Thematik. Wie? Ich nehme euch da ein paar Minuten mit hinein und dann in die nächsten Male wird uns dieses Studium bis in die Offenbarung hinführen. Sogar bis Offenbarung 20 werde ich mit euch dahin gehen, mit dem sogenannten tausendjährigen Reich und so weiter. Das wird uns da mit hineinführen, weil hier geht es darum, was haben sie getan? Und vielleicht nochmal kurz Judasbrief, schaut man nochmal mit hinein. Was ist das Gericht Gottes an sie? Also sie haben ihren Platz nicht akzeptiert, den Gott ihnen geschaffen hat. Hat er zum Gericht des großen Tages, was ist dieser große Tag? Wenn er wiederkommt, wenn Jesus kommt. Das heißt, die Engel, die sind noch nicht gerichtet. Das heißt, die sind noch nicht vernichtet. Die sind noch nicht in der Hölle. Das sind sie nicht. Aber die werden aufbewahrt für diesen Tag. Ihr Gericht noch kommen. Aber in gewisser Weise haben sie das Gericht schon erfahren. Und schaut mal, was da steht. Hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat ihren Wirkungsbereich. Sie haben das verlassen, wozu sie Gott berufen hat, wo sie sein sollten. Sie wollten nicht mehr das tun, was Gott von ihnen verlangt, dass sie es tun. Gott hat sie von diesem Platz entfernt und sie an einen anderen Ort gebracht. Und wisst ihr, wie dieser Ort heißt? Finsternis. Und dort sind sie jetzt. Und so bleiben so lange in dieser Finsternis, bis Jesus wiederkommt und letztendlich alle ins Feuersee wirft. Zusammen mit dem Tier, mit dem falschen Propheten und mit dem Drachen, mit der alten Schlange, mit dem Teufel, der Satan genannt ist. Und zusammen mit all deren, die aus diesem Geschlecht sind und ihm nachfolgen. So. Die Fragen, die wir klären werden, ist erstens, was geschah da im Himmel? So, was hatten sie getan, das so katastrophal war, dass Gott sie richtete und sie dahin gab zum Gericht? So, das ist die erste. So werden wir nachgehen und da gehen wir kurz ins Alte Testament und schauen uns zwei Bilder, Typusse auf den Fall Satans an, Jesaja und Hesekiel. Diese beiden Stellen. Das führt uns dann aber geradewegs dann in die Offenbarung. Und von der Offenbarung werden wir dann geradewegs zurück in die Evangelien müssen. Und wenn wir in die Evangelien waren, müssen wir wieder in die Offenbarung. Das wird ungefähr die Reise sein, damit wir verstehen, was bedeutet das? Wo sind die Engel? Was bedeutet, dass sie in den Abgrund geworfen sind? In den Ketten der Finsternis. Was sind diese Ketten? Was bedeutet, dass sie gebunden sind? Ihr ahnt schon, welche Thematik hier wieder, die Bindung des Satans. Deswegen müssen wir Offenbarung 20 anschauen. Ist es das Gleiche? Ist nicht das Gleiche. Wo sind sie gerade? Und wenn sie dort sind, können sie da nichts tun? Was ist dieser Ort? Was ist dieser Abgrund? Was ist diese Finsternis, wo sie mit den Ketten gehalten werden? Darüber brauchen wir Klarheit. Haben wir darüber keine Klarheit, können wir recht schwierig das einordnen, was heute in dieser Welt passiert. Und dann, ja, ist jetzt Satan gebunden, ist er nicht gebunden und wer wirkt das, wer wirkt das nicht? Verstehen wir das, liebe Geschwister, zumindest ist bei mir so, bekommen wir ein klareres Verständnis auch von den Ereignissen dieser Welt. Ja, so das ist, das erwartet uns. Nachdem wir uns angeschaut haben, was die Engel nicht getan haben, zugleich angeschaut haben, was hat die alte Welt getan, wir sind schon ziemlich weit, gucken wir uns an, was haben die Engel letztendlich getan? Wozu sind sie dann dem Gericht überliefert worden und wo ist das der Ort? Wie gesagt, sehr spannendes Studium, hat mir viel Freude gemacht beim Vorbereiten und ich hoffe, dass beim Auslegen es uns vieles erhellen wird. So lade ich euch herzlich ein, dann zu der nächsten Bibelstunde und zu übernächsten auch. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, richte uns aus auf dich, auf die Wahrheit, auf das einzige Feste. Lass uns verstehen, was dein Wille ist. Lass uns die Feindschaft verstehen, die du gesetzt hast zwischen deinen Kindern und dieser Welt, Herr. Dass wir weise sind, dass wir weise sind und dass wir in dieser Art und Weise auch wachsam sind und ausharren, bis du wiederkommst. Ich danke dir, dass du durch dein Wort uns Sicherheit gibst, Gewissheit gibst, Hoffnung gibst und letztendlich das Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Herr, dein ist die Rache, du wirst vergelten, das wirst du tun. All die Boshaftigkeit, all die Ungerechtigkeit, all die Gewalt, all das wirst du richten. Ich danke dir dafür und somit auch unsere Seelen zur Ruhe bringen. Jesus, bewahre uns in der verbleibenden Woche, bring uns wieder gut zusammen. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Gott segne euch, kommt gut nach Hause.